ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Großer Chorus-Freund.
Ich bin auch großer Chorus-Freund, benutze ich gerne mit Low-Gain oder cleaneren Gitarren, wenn ich so rumspiele, aber...
Hab ich das aufgerissen, Alter.
Ja, da läuft er. Simon, ja. Moin.
Moin.
Wie geht's?
Alter, ich habe so eine richtige Nervwoche bisher gehabt. Stromfrei sollte ja normalerweise schön
das
sein.
Das Geilste sein.
Immer mal stromfrei ist schon geil, ja. Aber meine Woche war leider Gottes von Ineffizienz geprägt. Ich musste nämlich am gleichen Tag, als ich Sandy ausgesetzt habe am Airport, musste ich das Auto in die Werkstatt bringen und was ein eintagiger Service-Checkup sein sollte, zieht sich bis heute Nachmittag hin. Das heißt, ich war komplett autolos und dann ist hier auch gerade echt bullenheiß und mega schwül. Das heißt, ja, keine Ahnung, zum Office laufen ist nicht immer so geil. In meinem Gebäude gibt es normalerweise so ein Mailing-Room. Das heißt, es ist super praktisch, wenn ich Pakete abpacke zum Verschicken, packe ich die in diesen Mailing-Room und dann werden die abgeholt von USPS. So, nun ist aber irgend so ein Sprallo vor einem Monat gegen das Garagentor gefahren und hat das ganze Garagentor aus den Angeln gerissen. Demnach ist diese Garage mit dem Mailing-Room zu und USPS holt nichts mehr ab. Das heißt, ohne Auto und alles Mögliche hatte ich dann das Vergnügen, irgendwie zu versuchen, Pakete zur Post zu kriegen und musste ständig irgendwelche meiner sogenannten Freunde nötigen mit dieser Scheiße. Und ständig so diese ein- und ausklingende Hitzewelle. Jetzt werden es am Wochenende auch wieder 37 Grad und jetzt reißt mir mit diesem Scheißsommer. Ach ja, Klimaanlage in meinem Warehouse ist auch kaputt gegangen. Ist natürlich gut vor so einem 37 Grad Wochenende. Irgendwie funktioniert gerade nichts. Und ich gestern habe ich gemerkt, dass es mir langsam sehr auf die Nerven geht.
Wie lange läufst du ins Büro?
30 Minuten ungefähr. Das ist okay, aber in diesem
Stück.
Naja, in der Bullenhitze schon auf jeden Fall richtig ätzend. Wenn das Wetter nice ist, ist es total, total schön ins Büro zu laufen, weil weil die Nachbarschaft nice ist und man hier easy laufen kann grundsätzlich, aber jetzt gerade, habe ich dann auch zumindest zweimal, ich habe es geschafft, nur zweimal ein Uber zu benutzen die Woche, aber dafür bin ich auch mehrfach am ganzen Körper klebend nach Hause gekommen, weil ich in 28 schön. Grad nach Hause gelaufen bin. Ja, also First World Problems, aber ja, irgendwie funktioniert nichts. Die ganze Woche hat nichts richtig funktioniert und
klebend nass nach Hause kommen und sich dann erstmal in Mehl rollen.
Genau, ja.
Das ist so das ist das Allerschönste.
Ja.
Hier auch heißt denn ich bin zurück in Florida. Ich bin zurück zu Hause. Also irgendwie auch heiß, aber ja, also es geht eigentlich, sind so 32 Grad, geht tatsächlich irgendwie so, wenn man sich in Schatten setzt, ist das alles in Ordnung. Ich bin wieder zu Hause, war jetzt 5 Wochen weg, freue mich natürlich total zu Hause zu sein, wieder in meinem Kingdom hier, in meinem Office, wo ich gerade diese Folge auch aufnehme. Die geliebten Menschen sind um mich, aber auch vor allem die geliebten Tiere.
Freistaat
Hanno, ich bin Königreich Hanno, ich bin in meinem Habitat zurück und freue mich doch sehr, muss ich sagen. Aber auch hier gibt es Probleme noch und nöcher. Zum Beispiel auch bei mir, mein Auto ist kaputt.
Ja.
Und wenn mein Auto kaputt ist, Simon, heißt das im Normalfall nochmal was ganz anderes, als wenn dein Auto kaputt ist. Erstens, dass ich einen totalen Billigschlitten fahre, also ein totales Schrottteil im Gegensatz zu dir.
Aber ihr habt zwei Autos.
Ja, aber auch zwei eher beschissene Autos, muss man sagen. Aber ja, es ginge aber auch gar nicht anders, so wie wir leben und arbeiten und so. Also merke ich jetzt gerade, ich bin ohne mein Auto ans Haus gefesselt. Es nervt dann doch so ein bisschen. Und ja, heute soll angeblich ein Kumpel vorbeikommen, amerikanischer Kumpel, muss man sagen. Das heißt natürlich, er kommt oder er kommt vielleicht auch nicht. Mhm. Der sich das Auto... Ein Bekannter, ja, ein Kumpel kann man schon sagen, okay. Aber, ne? Und der will sich das angucken. Ich glaube, ich habe so ein bisschen recherchiert. Ich glaube, es ist der Alternator, der kaputt ist. Was ist das deutsche Wort für Alternator? Weißt du das? Das Lichtmaschine vielleicht oder sowas?
Ich komme gerade nicht drauf.
Nee. Es hat mit der Elektronik der Karre zu tun. Eines Tages kam ich von einer Show aus Jacksonville zurück und habe mir dann ein Konzert angeguckt und irgendwann konnte man das Auto nicht mehr lenken und das Licht ist ausgegangen und es fuhr auch nur noch 30 und so und dann ging es gar nicht mehr und es ist genau gestorben, als ich bei mir auf die Einfahrt einfuhr und ich habe mir aber auf jeden Fall vorgenommen, dass ich genauso wie meine Amps das Ding einfach selber reparieren will. Also per YouTube-Videos und so, mal gucken, wie das wird. Also ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Mit anderen Worten, du hast schon mal ein Pickup reingelötet und ein paar Klinkenkabel, aber funktioniert hat's noch nicht.
In das Auto, meinst du, oder was? Mhm. Ja, ganz genau. Also nee, Autoreparatur ist mir wirklich völlig neu. Ich weiß nichts über Autos, gar nichts. Aber so ein Auto, also wenn das jetzt nicht gerade nagelneu ist so und meins ist schon irgendwie gute 20 Jahre alt, dann ist es so ein bisschen wie so ein guter alter Fender-Kombo oder so. Alles irgendwie so Point-to-Point verlötet und wenn man es aufmacht, relativ schnell verständlich. Und wenn man weiß, was kaputt ist, sind die Parts auch wirklich leicht auszutauschen. Das könntest du auch. Du müsstest nur ein bisschen mehr den Lötkolben schwingen.
Gut, und du könntest es auch, aber hast trotzdem jemanden eingeladen.
Naja, erstmal, das, was ich natürlich überhaupt nicht kann, ist rauszufinden, was kaputt ist.
Ja,
so, also ich brauche unbedingt jemanden, der sagt, so, das Teil ist kaputt, da bestellst du das neu. Und dann könnte ich, glaube ich, wenn ich das Teil habe, so das eventuell neu selber einbauen. Das würde ich mir schon vielleicht zutrauen.
Ja.
Wenn der jetzt aber sagt, ey Hanno, Alter, komm, hier mach mir mal ein Bier auf, ich mach dir das für einen Huni, dann lasse ich das natürlich auch meinen Kumpel machen. Aber ein anderer Freund hatte das jetzt auch neulich gerade und der meinte, er hätte dann irgendwie 500 bezahlt in der Werkstatt und ich weiß, dass das Teil nur ein Huni kostet.
Ja.
Und da bin ich dann doch so, ja, Alter, ne, das will ich jetzt selber machen. Mal sehen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ansonsten bin ich froh, zu Hause zu sein. Die Sonne lacht.
Weißt du, wer auch gerade in Florida ist?
Oh oh.
Meine Frau.
Wahrscheinlich nur geile Leute. Echt?
Ja.
Was macht die da gerade? Wieso soll man zu Besuch kommen? Hallo sagen. Wo ist die denn gerade?
Die ist, die war ein paar Tage in Tampa, ihre Cousine besuchen und ist dann vor 2 Tagen nach Jacksonville zu ihrem Vater gefahren. Und
ein schlimmer Ort, ey.
Ja, das mag sein. Und ich glaube, Samstag kommt sie jetzt wieder.
Ich verstehe. Du hattest also keinen Bock mitzukommen, sonst hättest du ja mal rumkommen können.
Ja, schade. Also ich habe. Ich sag mal so, ich habe tatsächlich Bock, mal wieder Tampa zu besuchen, aber im Sommer, sorry.
Nee, komm einfach im Winter, vielleicht nächstes Frühjahr oder sowas. Ich bin da, würde mich freuen.
Ja, ich sag mal so, ich habe natürlich auch ein paar Freunde und so weiter in Tampa zurückgelassen und ja, die einfach mal zurückzukommen für eine Woche oder so ein bisschen rumzugeistern, finde ich jetzt, ist nicht die verkehrteste Idee.
Finde ich ja auch geil. Dann können wir mal wieder richtig OG-mäßig vielleicht auch 1-2 Folgen richtig schön in Florida wegkloppen. So, ne? Das sollen ja unsere Golden Years gewesen sein. Ich erinnere mich, ey Simon, da muss ich das echt mal vorstellen. Wir sind jetzt, Alter, wir haben original genau im August 2020, also vor 5 Jahren, die ersten Pilotfolgen aufgenommen. So, ne? Das ist ja so krass, ey. Mhm. Also es muss August oder September gewesen sein, aber ich glaube, es war August. Es war auf jeden Fall auch brüllend heiß und
ja.
Ja, wir waren, also ne, es war eine schöne Zeit. Wir waren komplett unbeschriebene Blätter, total unbeleckt, wie man so sagen pflegt. Ja, und wer hätte gedacht, dass wir dieses Podcast-Imperium aus dem Boden stampfen würden? Also Dank geht raus an euch natürlich da draußen, die von Anfang an am Start und am Ball waren. Also ist schon geil, dass wir jetzt schon 5 Jahre dabei sind. Wie lange es noch geht, wir werden sehen, bis uns die Lust und die Themen ausgehen, aber wir freuen uns natürlich, dass so viele uns die Treue gehalten haben, muss man auch immer mal wieder erwähnen. Und bevor ich das diesen Monolog beende, tut uns mal bitte einen Gefallen, geht mal zum unsäglichen Spotify und lasst da mal ein paar 5-Sterne-Bewertungen, da muss noch mal ein bisschen Schwung reinkommen, damit, wie sagt man so im Neudeutsch, der Logarithmus, der Algorithmus gefüttert wird für die unwissenden, eher traurigen Leute, die den Podcast noch nicht kennen, also da geht noch ein bisschen was. Also, Haut in die Tasten.
Genau, 5 Sterne Deluxe bitte. Wo wir gerade schon bei Aufforderungen an unsere Hörer sind, können wir auch gleich...
Befehle, lass uns ruhig das Kind beim Namen nennen.
Ja, ja, Befehle, genau, wo wir schon Befehle erteilen. Könnten wir uns ja eigentlich auch mal für die Zuwendung in die Bierkasse bedanken.
Auf jeden Fall.
Geld in eben diese gesteckt haben. Benjamin Ledig. Hier Geld für tolle Dinge eurer Wahl. Danke, Hanno, für den apokalyptisch heißen Schweinerockabend in der Chemiefabrik zu Dresden. Wir sehen uns Leipzig, ihr Halunken. Herzliche Grüße von Benjamin und Benjamin.
Geil. Ja, muss man vielleicht nochmal eben kurz 1-2 Takte zu sagen. Dresden war so eine typische Show, die gebucht wurde so als sogenannte Filler-Show, weil wir halt beim Brutal Assault in Czech Republic gespielt haben und dachten so, ja, irgendwie müssen wir das Wochenende so ein bisschen noch ausbauen. Wir haben mit nichts gerechnet, aber es war absolut volles Haus in der obergeilen Chemo in Dresden. Viele Freunde und Bekannte waren da und Irene und ich sind beide von der Bühne gegangen und haben gesagt, ey, das war definitiv so rein vom Feeling her und von der Spielfreude definitiv eins unserer Top-5-Shows in den letzten Jahren. Also war super geil. Danke an alle, die gekommen sind und Grüße an Benjamin und Benjamin.
Ja, genau. Grüße an Benjamin und Benjamin. Weiter geht es mit Johannes Bützner. Moin Hanolita und Simonetta. Anbei die Kohle für ein Busticket für den halben Weg zur Hölle oder ihr verpulvert die 333 Euro, um euch mal wieder einen auf die Lampe zu gießen und kräftig die Dachpappe zu versilbern. Ed Simon, du bist, was deine Vorliebe fürs Wetter angeht, nicht alleine und doch nicht so ein Einhorn. So 10 bis maximal 15 Grad reichen dicke. Wenn es zieht, drehe ich durch und dann drückt es. Ansonsten kann es gerne wie in einem Edgar Wallace-Film aussehen. Und für Licht hat Edison nicht umsonst die Glühbirne erfunden. Ed Hanno.
Ja, gefällt mir, fair enough.
Jo, Ed Hanno, wie genau heißt bitte das Harley Benton V-Cut-Model, mit der du die letzte Platte eingespielt hast? Es gibt irgendwie mehr als eine. Ansonsten sieht man sich vielleicht im Herbst in Köln, werde auf jeden Fall auf dem Mantar-Gig sein. Da der Podcast auch quasi hier ist ihr Herzblatt 2.0 ist und Hanno Weltklasse als der neue Rudi Carrell wäre, hier noch ein besonderer Gruß an meine Frau Ina. Ich liebe dich, Baby. Bis neulich, ihr Süßmäuse und Mercy für die Sendezeit.
Ina, ja, Grüße auch von uns. Wir lieben dich auch, Baby, aber euch beide. Also rein platonisch natürlich. Besten Dank. Ja, aber ist immer schön zu sehen, Simon, dass noch so ein paar andere Kaputte da draußen sind, ne? Die das gute Wetter genauso verachten wie du.
Ja, ich habe schon
Beziehungsweise gutes Wetter ist ja ganz offensichtlich, haben wir gerade gelernt, als Auslegungssache. Und gutes Wetter hat nicht zwangsläufig was mit Warm und Sonne zu tun.
Also ich will ja nichts sagen, aber ich habe schon viele Nachrichten bekommen, die gesagt dass du mit dem Wetter Gemecker sehr übertrieben hast und dass der Sommer okay ist.
Das Original, ich weiß nicht, wo ihr unter welchem albernen Stein hier wohnt, aber das stimmt wirklich überhaupt nicht. Also wirklich, ich war in fucking Bremen 4 Wochen lang, bevor jetzt nochmal auf die letzten Tage die Sonne rauskam und es war hundserbärmlich. Ja, waren da vielleicht insgesamt 2-3 Nachmittage, wo mal kurz irgendwie die Sonne rauskam. Ja, vielleicht, aber grundsätzlich unterm Strich war das einfach ein verdammter Herbst und jeder, der mir was anderes erzählt, lügt und das wisst ihr auch. So. Also kurz zu dieser Harley-Benton-Gitarre. Ich weiß nicht, ob du da was ein bisschen im falschen Hals gekriegt hast. Ich habe auf der aktuellen Manta-Platte keine Harley-Benton-Platte benutzt, sondern ich habe gesagt, dass ich mir eine gekauft habe, die momentan zu meinen Lieblingsgitarren gehört. Und das ist, was meint er mit V-Cut? Da denke ich an eine Flying V. Eine V-Form, ist das gemeint?
Ja, eine V-Form.
Ja, es gibt keine V-Form, also weiß ich nicht. Ich habe nur eine und das ist so eine Junior-Paula mit Doppel-Cut in TV Yellow. Aber V-Form, also vielleicht haben wir uns da ein bisschen missverständlich ausgerückt oder das ist falsch verstanden. Also ich glaube, oder vielleicht habe ich die vielleicht für 1 oder 2 Overdubs benutzt oder so. Ist aber auf jeden Fall eine wunderbare Gitarre und es ist erschreckend, was man heute für wenig Geld machen kann. Muss man leider, leider so sagen.
Ja, Albert Brandt. Yo Dudes, hab Manta dieses Jahr auf dem Sticky Fingers Festival tatsächlich zum 10. Mal live gesehen und es war wie immer ein Fest. Danke dafür. Nach reichlicher Überlegung wollte ich den Bautzner Senf lieber für mich behalten und hab Hanno im Gegenzug dazu die Holzschilder für Gear of the Dark in Klammern 13 Stunden und Manta 18 Stunden gegeben. Allein wegen deiner Reaktion hat sich die ganze Arbeit gelohnt. Vielleicht könnt ihr ein bisschen Werbung für mich machen, damit ich aus dem grässlichen System der Lohnarbeit entkommen kann. In Klammern Albi1312- auf Instagram. Danke für alles und macht weiter so. Ganz liebe Grüße, Albi.
Ja, Albi, ja, ganz genau. Albi hat mir nämlich zwei richtig geile Geschenke überreicht, und zwar Holzstiche, die er gemacht hat. Einmal für Gear of the Dark, das muss ich dir noch unbedingt schicken, das müssen wir auch mal posten. Und einmal für Manta, und das sieht in der Tat unglaublich gut aus, und wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt eure Holzstiche, die man natürlich mehrfach am Tag braucht, immer nur bei Albi und bei keinem anderen machen lässt, damit er endlich aus der normalen Lohnarbeit aussteigen kann. Aber wirklich, Spaß beiseite, es hat mich extrem gefreut. Und ich war sehr, sehr glücklich. Sticky Fingers hat er ja schon erwähnt, hat auch Bock gemacht, einer wirklich der guten Festivals, die wir dieses Jahr gespielt haben. Und ja, also vielleicht macht er dir ja auch mal einen Holzstich, Simon. Ne? Sieht geil aus. Könnte ich mir gut da hinten an deiner Wand jetzt gerade vorstellen zum Beispiel. Hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht, hat mich auch sehr, sehr gefreut. Vielen Dank dafür.
Also Albi 1312 unterstrich ist der Holzschnittkönig von Deutschland quasi.
So weit müssen wir gehen, ja. Ja,
okay, verstehe. Der nächste und damit schon letzte Kommentar kommt von Philipp Ehrenhardt Dickescheid.
Oha, Künstlername nehme ich an.
Das muss man fast, da muss man fast dann ausgehen. Liebe Stadler und Waldorf der gepflegten Föhnmusik, vielen Dank für den tollen Podcast, welcher mir die wöchentliche orthopädische Sportgymnastik verschönert. Mit Ende 30 muss man halt die Perlen finden, die einem die Alltagsbewegchen erträglicher machen, und ihr enttäuscht nie. Das war schön. Es wurde zwar bereits 2-3 Mal erwähnt, aber eine neue Kultklopper wäre cool. Ansonsten bitte weiter so. Gesund bleiben und trocken rein, euer Bobby O. aus Köln.
Ja, Bobby, Kultklopper kommt. Wir sind da am was planen dran. Da macht ihr keine Sorgen, alles wird gut.
Ja, ansonsten könnt ihr alle uns mit Biergeld versorgen unter paypal.me/gearofthedark. Das ist paypal.me/gearofthedark.
So sieht's aus. Ich habe fast auf Szenenapplaus, kurz Zwischenapplaus gewartet. Ja, also ihr habt's verstanden. Ihr wisst, wie es geht. Lasst die Kasse klingeln. Wir freuen uns über eure Wortmeldung. Ah, und bevor es jetzt wieder in den Kultklopper-Kosmos geht, für euch heute würde ich soweit sagen, ja, für all die Nerds, die Gearheads da draußen, gibt's wieder reichlich Futter heute. Denn wir wollen wieder ein bisschen abnerden. Wir machen definitiv eine gearlastige Folge heute. Aber es dürfte eigentlich auch interessant für alle sein, die einfach irgendwie auf Mucke stehen, würde ich sagen. Also ich glaube, es ist jetzt, wird nicht zu nerdig, und wenn doch, hey, deswegen sind wir hier.
Ja, doch, ich glaube schon, oder? Ein bisschen nerdig wird es schon werden, ey.
Deswegen, also ich glaube, wir trumpfen heute auf mit einem 2025 Recording Update.
Ja, so sieht's aus, Hanno. Deine Recording-Erfahrungen der letzten Jahre sollten ja wahrscheinlich etwas variabler sein als meine, denn ich habe überwiegend, eigentlich schon seit der letzten WFAM-Platte, überwiegend sehr, sehr große Anteile selbst zu Hause mehr oder weniger in the box gemacht, ne? Und auch viel mit dem Camper aus Bequemlichkeit. Das hat sich dieses Jahr...
Kurz in the box. Erklär den Leuten mal, was du mit in the box meinst.
In the box heißt, also gerade die W-Farm-Platte damals, die letzte, die Voyeur, die habe ich zum Beispiel komplett innerhalb der Digital Audio Workstation, dem Aufnahmeprogramm Logic Pro, aufgenommen. Und alle Instrumente, die ich aufgenommen habe, also Gitarre und Bass in dem Fall, waren mit Plugins gemacht tatsächlich damals, noch sehr früher. Das ist, ich meine, jetzt, klar, die Entwicklung ist nicht stehen geblieben. Mittlerweile gibt es ja wirklich Plugins, die extrem realistisch klingen. Das war damals noch nicht so. Ich habe ein Line 6 Plugin benutzt, Podfarm 2.0 oder so. Und man musste schon viel dran rumdrehen, damit das irgendwie gut klang. Aber es hat mir dann ermöglicht, quasi alles einzuspielen zu Hause, alle Gitarren zu schreiben und einzuspielen und aufzunehmen. Und wir haben uns dann entschieden, statt die Sachen dann zu reampen, hat unser Mixing-Engineer damals die Spuren alle bekommen und konnte das tatsächlich auch sehr gut verwerten und im Mixing auch noch einiges rausholen. Aber von daher, das war alles in the box, und in den Jahren danach habe ich die Gitarren mit dem Camper aufgenommen. Und das ist ja am Ende des Tages auch trotzdem irgendwie eine digitale Lösung, auch wenn sie deutlich besser war als das Plugin, was ich benutzt habe. Aber ja, dann habe ich zwei Platten und mehrere EPs. Nee, eine EP. Zwei Platten und eine EP mit Camper quasi.
Da sind wir jetzt aber schon bei Nightmare, richtig?
Da sind wir dann jetzt bei Nightmare, genau. Also Plugin von Line 6 bei der letzten WFAM-Platte, und ab Nightmare haben wir dann den Camper benutzt für die ersten beiden Alben und die EP dazwischen.
Der Grund, warum wir das Thema heute so ein bisschen anschneiden wollen, beziehungsweise nochmal eigentlich in Tiefe beleuchten wollen, ist, dass also ich weiß, dass natürlich Simon hier in letzter Zeit extrem, was so aufnehmen war, wieder sehr, sehr fleißig war. Da wird er ein paar Takte zu sagen. Und ich werde sehr, sehr oft angesprochen, gerade wenn wir irgendwie on the road sind, wenn wir unterwegs sind, da hauen mich die Leute viel an, was ich auch immer gerne mache. So, hier, pass auf, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Wo kommt der Sound her? Was benutzt du im Studio? Und ich bin dann je nach Zeitsituation manchmal ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger angebunden und deswegen hier jetzt nochmal so ein bisschen Deep Dive ins aktuelle Recording von der aktuellen Manta-Platte Post-Apocalyptic Depression, die ja schon, das habe ich immer hier und da schon mal so ein bisschen durchscheinen lassen, im Entstehungsprozess schon sehr, sehr anders war als die Platten davor und auch das Equipment, was benutzt wurde, sehr anders war. Und das trifft sich eigentlich ganz gut, weil Simon neue Sachen aufgenommen hat und da auch andere Recording-Wege als die, die er gerade beschrieben hat, bestritten hat. Und dementsprechend dachten wir, ja, nörden wir mal wieder ein bisschen ab. Wie sieht das aus, Simon? Wann hast du angefangen, neue Nightmare-Sachen aufzunehmen?
Also das war so ein bisschen so ein fließender Prozess, denn ich hatte ja, bei mir haben sich so mehrere Sachen irgendwie in den letzten Jahren überlagert. Einerseits hat mir das keinen großen Spaß mehr gemacht, am Computer Sachen aufzunehmen. Ich habe auch gemerkt, dass der Camper, den ich lange, also über 10 Jahre auch aktiv gespielt habe, und auch auf Tour benutzt habe, dass ich den nach den letzten beiden Touren zum Beispiel gar nicht mehr ausgepackt habe. Und das heißt, dass ich effektiv extrem wenig Gitarre auch gespielt habe. Und das war eigentlich so eine der Sachen, die mich dann irgendwann gewurmt haben. Aber ich habe nicht so richtig gewusst, wo ich ansetzen soll, eine ganze Zeit lang, um da wieder Spaß dran zu finden. Und dann habe ich mir hier so ein bisschen kleines Amp-Setup geholt und dann zu Hause wieder angefangen. Aber ja, ich habe tatsächlich auch mein ganzes Aufnahme-Equipment, ne? Ich hatte ja auch immer so diese Studio-Schreibtische irgendwie. Du erinnerst dich, du hast ja auch mal bei mir Vocals aufgenommen, als ich dann hierher gezogen bin nach Vancouver.
Zweimal oder so, sogar,
ja. Genau, zweimal, ja. Und als ich nach Vancouver, Washington gezogen bin, habe ich mir dann einen brandneuen, richtig geilen Studio-Schreibtisch auch nochmal geleistet und gemerkt, dass als wir dann umgezogen sind nach Portland, dass ich da überhaupt keinen Bock mehr drauf habe. Ja, war wirklich, also ich habe weder aufgenommen, Mastering habe ich auch aufgehört, habe ich ja auch jahrelang gemacht, habe ich den Spaß dran verloren irgendwie. Und ja, irgendwann habe ich dann gemerkt, dass mir doch was fehlt, sozusagen, ne? Und das hat sich alles auch so ein bisschen überschnitten mit dann dem Start von Cult Effects und mit Pedalen rumfummeln und so weiter und so fort. Aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen. Ja, meine übliche Arbeitsweise hat mich überhaupt nicht inspiriert. Weder künstlerisch noch, dass es mir Spaß gemacht hat, mit der Technik, die ich verfügbar hatte, Musik zu machen.
Die neuen Sachen, die du jetzt aufgenommen hast, kommen wir mal zum Punkt. So, dass also es ist ja eigentlich interessant zu sehen, die letzten Jahre, ne? Müsst ihr mal zurückgehen in die allerersten Folgen. Da war Simon noch so, ja, okay, hier, ich habe hier meinen Camper, ich habe hier meine Gitarre und damit bringe ich die Welt zum Beben. Hat er ja auch gemacht. Aber es ist eigentlich schon interessant gesehen, wie sich deine Reise auch komplett verändert hat über die letzten Jahre. Und ich glaube, das manifestierst du jetzt halt auch gerade mit den aktuellen Aufnahmen zu neuen Nightmare-Material. Das können wir ja sagen, dass es neues Material geben wird, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall, ja.
Ja.
Genau, es gibt eine neue EP. Ja, genauso wie schleichend der Prozess war, dass ich bei mir nach und nach alles abgebaut habe. Also Camper nicht mehr auspacken, kein Studioschreibtisch mehr, bla bla, wenig Gitarre spielen. Genauso schleichend kam dann der Prozess wieder andersrum. Ich habe, nachdem ich Cult Effects gestartet habe, im Warehouse dachte ich so, ja okay, ich brauche jetzt hier halt ein einfaches Recording-Setup, um Pedal-Demos zu machen, einfach für Social Media und so weiter und so fort, ne? Und also einfach doof gesagt für Marketingmaterialien. Und so fing das dann so schleichend an, dass ich da auch wieder, weil ich sowieso schon so ein bisschen Bock und Drang hatte, auch wieder mehr Gitarre zu spielen, so fing das dann so ein bisschen schleichend an, dass mir der Gedanke kam, so ja, wie wäre das denn eigentlich, wenn ich die Zeit doppelt nutze? Das heißt, wenn ich Sachen für Pedal-Demos schreibe, Riffs schreibe für Pedal-Demos, könnte ich eigentlich auch gleich Band-Riffs schreiben, sozusagen, ja, und mal wieder neues Material machen. Und bin halt tatsächlich über viel auch beim Pedale ausprobieren, hatte ich mehrfach so Momente, wo ich dachte, so, das wäre eigentlich ziemlich cool, in einem Nightmare-Song zu benutzen. Und so hat sich dann so ein Fundus an Zeug angesammelt, mit dem ich Musik machen wollte. Ganz doof gesagt, ne? Und das war so ein bisschen der Prozess. Und ja, mein Setup jetzt im Warehouse ist eigentlich relativ simpel. Ich habe ja schon ungefähr 100 Mal diesen Rev D20 Pedal Platform Amp erwähnt.
Und dafür 100 Mal keine Kohle gekriegt.
Ja, das muss man wohl sagen, ja, frecherweise. Auf das Ding schwöre ich tatsächlich noch immer, weil das noch immer der, ja, eigentlich geradezu ideale Amp ist, um Distortion-Pedale reinzustöpseln. Und das Ding hat ja einen IR-Loader mit verbaut. Und das ist so die eine Sache, also jetzt hat sich quasi meine ganze Signalkette ist jetzt analog geworden und der einzige digitale Part ist am Ende, dass ich kein Cap abmikrofoniere, sondern mit einem Impulse-Response sozusagen in den Computer gehe. Aber der Amp, der Rev, ist ein Röhrenamp und die ganzen Pedale, die ich benutzt habe, sind natürlich auch analog und von daher hat sich da natürlich schon grundlegend viel verändert. Das Resultat ist natürlich auch, dass die Sounds deutlich vielfältiger geworden sind, weil ich wirklich viele verschiedene Sachen probiert habe.
Frage, wenn du aufnimmst, legst du dich auf eine IR schon fest oder nimmst du erstmal das nackte, also kann man mit dem Rev auch einfach so zwei Ausgänge, wo auch ein Ausgang in die Soundkarte geht ohne die IR oder legst du dich immer schon fest?
Ich habe mich tatsächlich auf ein IR festgelegt. Ich habe andere IRs probiert, auf anderem Wege allerdings. Ich habe zum Beispiel auch ein Preamp-Pedal, was ich sehr gut finde, was extra einen Output für ein Interface hat. Und zwar heißt es Science Mother Preamp, ist basiert auf einem Amp. Und das zum Beispiel ist auch eine sehr gute Pedal-Plattform und die mit dem habe ich viele andere Impulse-Responses probiert. Aber ich hatte einen, der mir sehr gut gefallen hat und der irgendwie, der unaufdringlich ist, der nicht irgendwie nervige Frequenzen hat, die man dann sowieso rausschneiden würde. So, ne? Also der ist einfach ein sehr... Ja, der IR klingt einfach extrem mix-ready und ich habe mich dann tatsächlich für den auch committed und obwohl ich auch verschiedene Distortion-Sounds benutzt habe auf der Platte, bin ich beim IR dann beim gleichen geblieben.
Sagst du der Impulse-Response? Ich hätte jetzt aus dem Bauch die Impulse-Response gesagt.
Ja, die ist natürlich richtig, ja.
Nicht, dass es zur Sache irgendwas zur Sache tut. Nur mal kurz eben draußen für die Leute, die nicht sofort wissen, was wir damit meinen. Impulse-Response, abgekürzt IR, ist quasi eine EQ-Schablone, die ein abmikrofoniertes Speaker-Cabinet simuliert. Benutze ich live auch seit Jahren, will ich nicht mehr missen. Ich benutze bisher im Studio weiterhin Boxen und Mikrofone, aber die IR-Technology ist mittlerweile so weit, dass ich kann jeden verstehen, der sich auch im Studio diesen Schritt komplett spart mit Mikrofonen und Boxen und hast du nicht gesehen, weil du natürlich gerade, wenn du ein DI, sprich irgendwie ein trockenes Gitarrensignal aufnimmst, ohne diesen letzten Step der Mikrofone und der Boxen und so weiter und so fort, du natürlich nachher gerade beim Mischen extrem flexibel bist, weil du dir verschiedene IRs darauf legen kannst und gucken, was passt zum Song, was passt zu dem Part, passt zum bestimmten Amp und so weiter und so fort. Das kurz zum Thema IR, Impulse Response. Lest euch da ruhig rein, spannendes Thema, aber die meisten von euch werden das eh schon begriffen haben.
Ich muss dazu sagen, es gibt zwei Gründe, oder es gibt zwei Punkte, die hier vielleicht noch wichtig sind anzusprechen. Nummer eins, ich kann bei mir im Warehouse nicht brüllend laut Gitarre spielen. Das heißt, ich kann jetzt nicht unbedingt da ein Cap abmikrofonieren und die ganze Woche lang Lärm machen. So, das geht vielleicht dann mal am Sonntagnachmittag, wenn keiner da ist. So, aber das ist der eine
valider Punkt.
Bitte? Ah, valider Punkt, ja.
Ein sehr valider Punkt,
ja. Ja, das ist auf jeden Fall, weil ich hätte tatsächlich auch Bock gehabt, das einfach abzumikrofonieren, ohne Frage. Aber es hat mir natürlich einen unglaublichen Vorsprung an Flexibilität gegeben, da immer aufnehmen zu können. Ich benutze auch tatsächlich trotzdem ein Guitar-Cab als Monitor. Das steht quasi hinter mir, wenn ich am Schreibtisch sitze im Warehouse und ist auf Kopfhöhe. Das heißt, ich musste nicht mehr wahnsinnig laut aufreißen und kann dann halt aufnehmen und habe das Cab als Monitor. Der andere Punkt ist, weil du auch gerade so schön gesagt hast, DI-Spuren oder ein direktes Signal aufnehmen, ohne schon IR draufzupacken. Mein ganzer Ansatz bei der gesamten EP war, mich von vornherein zu committen. Ich habe auch keine...
Finde ich auch geil.
Ich habe keine DI-Spuren aufgenommen zum Beispiel. Ich wollte kein Netz und doppelten Boden. Ich habe mich hingesetzt, meine Sounds eingestellt und als ich das Gefühl hatte, jetzt klingt's geil, habe ich die Aufnahme scharf gemacht und aufgenommen. Und das fand ich, habe ich auch als sehr befreiend empfunden, auf jeden Fall. So als Prozess mal nicht diese, ja, nicht diesen Effekt zu haben, dass du danach dann wieder alles damit machen kannst, sondern ich wollte tatsächlich einfach mal, was mir im Moment gefällt, einfach mal einfangen quasi und
ich finde das vollkommen richtig, weil man schreibt ja auch, oder das wirst du jetzt gemerkt haben, man schreibt ja auch ganz anders, man komponiert anders, wenn man den fertigen Sound dabei schon im Kopf hat. Man komponiert ja mit dem Sound im Kopf oder tatsächlich in der Abhöre, manifestiert man seine Idee. Das ist nicht so, dann ist es auf einmal nicht nur so, ich habe hier ein geiles Riff, das kann in tausend Richtungen gehen, sondern es ist halt so, das ist genau das, der Sound, die Brutalität, die ich hier an dieser Stelle gerade loswerden will. Also ich mache das ja eigentlich zu 99% immer schon und bei den ganzen Manta-Platten ja auch immer richtig noch so den klassischen Weg halt irgendwie mit Amp, Mikrofon vor einer Box und dann aufgenommen und danach hast du halt, was du hast, damit musst du umgehen.
Ja.
So, ich habe oft eine DI mitgeschnitten, habe die aber nie benutzt. Das erste Mal, dass ich wirklich auf einer Manta-Aufnahme, witzigerweise jetzt auf der aktuellen Platte, was aus einer DI-Spur gemacht habe, war, dass wir die aktuelle Manta-Platte komplett live aufgenommen haben, so, bis auf die Vocals. Mhm. Und also wirklich gänzlich live, jeden Song 2-3 Mal gespielt und dann gesagt, so, ja, okay, das ist der beste Take, den nehmen wir jetzt. Und dann, um die Hooks und so gewisse Parts so ein bisschen anzufetten, habe ich mich dann einfach, und das hat mir wiederum total Bock gemacht, das, was du jetzt schon jahrelang nicht mehr gemacht hast oder so, einfach nur eine nackte DI, zum Beispiel als ich bei meinen Schwiegereltern in South Carolina war oder so, halt einfach nur in Rechner gespielt, wo ich wusste, okay, diesen Part will ich irgendwie doppeln oder da will ich die Hook anfetten, da muss irgendwie was passieren. Und das dann, da halt einfach eine DI-Spur trocken aufgenommen und dann im Studio gereamped hab. Und klar haben wir uns dann im Studio auch so, aber das war total geil, weil im Studio haben wir dann geguckt, okay, das ist der bestehende Gitarrensound, so klingt die ganze Platte. Was könnte da jetzt noch als Gewürz zu passen? Und da hatten wir dann halt auch schnell den Sound. Und da haben wir dann auch nicht unterschiedliche Sounds gemacht, sondern auch für die ganze Platte, überall wo was gedoppelt wurde, wurde auch alles dann auch mit exakt demselben Sound gemacht, um das einfach zu halten. Aber das wiederum gefiel mir total gut, weil das war ein Gefühl, was ich vorher noch nie hatte. Wirklich, die Arbeit ist ja eine Sache, du komponierst eine Platte, ja, und die andere Arbeit ist, du spielst die ein.
Ja, wenn gut, bei mir ist es beides, ja.
Genau, bei dir ist es jetzt beides, aber im Normalfall ist es ja oft getrennter Moment, so, ne, und so war das bei mir bisher auch immer. Und ich fand das total geil, diese Fleißarbeit, zumindest für die paar Overdubs jetzt, dass ich das machen konnte, wo ich will. So einfach nur mit einem Scheiß, mit einer DI-Box an meinem Laptop sitzen und halt einfach so ein paar DIs einkloppen, um zu wissen, so ja, damit fahre ich dann irgendwie an dem und dem Tag zurück ins Studio und mach die ganzen Reamp-Geschichten innerhalb von 3 Stunden für die ganze Platte fertig.
Du sagst aber was ganz Interessantes, oder dieser Punkt ist interessant vielleicht auch mal anzusprechen, denn das hat mir natürlich auch zu denken gegeben, wenn man gleichzeitig Songs schreibt und auch dabei schon aufnimmt. Ne? Mein bisheriger Prozess war eigentlich so, dass wenn ich mir einen Riff ausgedacht habe und ich das eingespielt habe, dass ich das dann sofort so oft eingespielt habe, bis ich einen perfekten Titan-Take hatte, um dann einfach weitermachen zu können. Das Problem ist natürlich an der ganzen Sache, dass du selten zusammenhängend lange Parts spielst. Und bei einer modernen Metal-Produktion mag das wenigen Leuten großartig auffallen. Ja, du hast natürlich, das klingt ja alles sowieso sehr fett und die Drums, ja, das klingt alles sowieso sehr groß und eine gewisse Präzision gehört vielleicht auch dazu. Aber auch das war so ein Punkt, bei dem ich versucht habe, dieses Mal das irgendwie anders zu machen. Und so ein paar Sachen, die ich geändert habe zum Beispiel, sind, dass ich einerseits die ganze EP gequad-tracked habe. Also Quad-Tracking, um das zu kurz für Laien zu erklären, heißt, dass es nicht nur eine Rhythmusgitarre rechts und links gibt, sondern dass es dann nochmal eine extra Rhythmusgitarre auf beiden Seiten gibt quasi. Und da gibt es verschiedene Gründe für. Es gibt Leute, die machen das, um einen Chorus fetter klingen zu lassen oder um einen Part fetter klingen zu lassen. Bei mir war eigentlich eher die Logik, dass ich wollte, dass es mehr Dynamik zwischen den beiden Gitarren gibt und dass das alles ein bisschen schwammiger wird irgendwie. Ich wollte nicht, dass es so ultra präzise und mega tight klingt, sondern dass es einfach auch ein bisschen mehr Feel hat. Und der nächste Punkt war, dass ich deswegen dann auch, wenn ich Riffs geschrieben habe, mich dann auch hingesetzt habe und möglichst lange Parts versucht habe, am Stück aufzunehmen nochmal, nachträglich. Und eben nicht dieses, nicht so häppchenweise mein, oder Riff für Riff meine Songs einzuspielen. Und ich habe früher auch manchmal so aus Faulheit, habe ich schon auch mal ein Refrain einfach rüberkopiert. Und dieses Mal...
Copy and paste, big time auf jeden Fall.
Absolut, aber dieses Mal wollte ich es nicht machen und habe es einfach dann nochmal gespielt. So, ja. Oder habe vielleicht, was ich gemacht habe manchmal, ist, dass ich dann vielleicht nur die Gitarre auf der rechten Seite kopiert habe, weil es ein mega geiler Take war, in den späteren Refrain oder irgendwas. Dann habe ich halt die auf der linken Seite nochmal anders eingespielt. Und so ist es aber auch quasi so, dass die Parts jetzt eben, die Parts, die sich wiederholen, nicht immer alle gleich klingen. Und letzter Punkt noch dazu ist, dass ich auch gemerkt habe, es gab eine Demo-Aufnahme von einem Song und es ist am Ende dieses Songs ist ein übelst kompliziertes Riff. Da muss man einen sehr großen, Sprung irgendwie aus dem 6. in den 15. Bund machen und diesen dann auch direkt benden sozusagen und es ist ein schneller geblasteter Part. Und aus irgendeinem Grund habe ich den auf der Demo gespielt wie Robocop. Frag mich nicht warum. Also auf der ersten Demo-Aufnahme, die wir letztes Jahr gemacht haben. Und musste ich jetzt nochmal neu einspielen. Und ich habe es halt auf keinen Fall gepackt, das so präzise zu spielen wie beim letzten Mal. Und ich habe das bestimmt 50 Mal probiert und bin schier verzweifelt, bis mir irgendwann die Eingebung kam, so, ja, warum spielst du es nicht einfach mal mit ein bisschen Feeling? So, und dann First Take war das Ding halt eingespielt und war geil und hat sich gut angefühlt und klang gut. Und ja, also von daher, das ist so ein bisschen der, ich habe versucht, das alles so ein bisschen dem einen so ein bisschen mehr Flow zu geben beim Aufnehmen und eben nicht diese ultra präzise Robocop-mäßige Präzision da in die Aufnahme reinzukriegen.
Das, was du beschreibst, diese vermeintlichen Studio-Tricks, Tricks, so Copy-Paste und so, mhm. Das sind ja Sachen, das ist natürlich auch ein gewisser Luxus, den du machen konntest, weil du auf programmierte Drums erstmal die Riffs einspielst und auf Klick und so. Mhm. Das ist ja leider bei den Manta-Produktionen nie der Fall gewesen, weil wir ja nie auf Klick spielen. Das heißt, ne, Rinsch ist ja ein super Drummer, aber das ist, liegt dann halt in der Natur der Sache, dass dann vielleicht die zweite Hook mal 2 BPM schneller ist als die erste, wo ich persönlich auch riesiger Fan von bin und muss zur Musik passen, muss man fairerweise sagen, so, ne, bin ich riesiger Fan von und das andere, was du gesagt hast, ist natürlich ein Mysterium für sich, warum gewisse, nicht unbedingt immer die Qualität vom Sound, aber warum vom Feeling. Das ist halt, warum fällt das Butterbrot immer auf die nasse Seite, ja? Das ist so, warum ist auf dem Demo immer alles geiler? Das ist, ja. Es ist echt fucking crazy. Wahrscheinlich, weil man unbedarft an die Sachen rangeht und so denkt, es zählt ja jetzt eh nicht. Die Kamera läuft ja noch nicht, so ein auf den. Und dann hast du diesen perfekten, organischen Take. Ich weiß 100%, und ich habe schon mit anderen Bands früher auch gearbeitet, wo wir auch von den absolut räudigen Demos Sachen, Momente rausgecuttet haben und die auf die Platte eingesetzt haben, weil wir das nicht wieder hingekriegt haben. So auch so kaputte, noisige, teilweise einfach das perfekte Feedback oder so eine Sache.
Haben wir bei Nightmare so, tatsächlich, ne? Auch schon gemacht. Wir haben mal...
ist aber auch vollkommen legitim. Das gehört zum künstlerischen Schaffen und das ist Studiokunst.
Auf jeden Fall, nee, das ist richtig. Du sagst auch gerade noch mal was Interessantes mit der BPM-Zahl. Ja, das irgendwie, weil es natürlich gespielt ist, vielleicht der Chorus beim zweiten Mal 2 BPM schneller oder langsamer ist. Auch das habe ich tatsächlich beim letzten Song, den ich geschrieben habe, geradezu künstlich herbeigeführt. Ich habe quasi fast jedem Part eine unterschiedliche BPM-Zahl gegeben, die sich oft nur 1-3 BPM unterscheidet. Weil das erste Riff dieses Songs war so, hat so ein Drum, das Drumming ist in so einem Swing-Feel. Und ich habe schnell gemerkt, dass der Song irgendwie loose sein muss, sozusagen. Und ja, der ganze Song hat, also jeder Part hat eine andere BPM-Zahl, die sich marginal von dem Part davor und dahinter unterscheidet irgendwie. Also, ja, lass es zwischen 2 und 5 BPM oder so sein, die Unterschiede. Und das hörst du gar nicht, wenn du den Song hörst, aber du hast trotzdem das Gefühl, dass der Song... Das ist so ein, also vielleicht rede ich es mir jetzt auch ein, das mag Placebo sein, aber ich habe das Gefühl, dass der Song einfach nicht so steif wirkt dadurch.
Hundertprozentig nicht. Also schon die kleinsten, oft schon ein BPM-Unterschied irgendwie macht so ein Feeling, wo du den Finger nicht direkt drauflegen kannst, sagen, das liegt da und da dran, aber da bin ich 1000%ig überzeugt, dass solche Kleinigkeiten einen Riesenunterschied machen.
Ja.
Also Nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, so, ne, dass du so ein bisschen müde warst, irgendwie sich so hinzusetzen. Und ich kenne das natürlich auch, denn egal, ob man jetzt Copy und Paste macht oder so, aber dass man irgendwie einen Drumtrack hat und dann da irgendwie versucht, das Riff wie einen perfekten 360-Flip auf dem Skateboard und man einfach nicht zufrieden wird und das wirklich nicht weniger als 60 Mal spielt denselben Part und schier verzweifelt. Und für den Laien, selbst für den professionellen Laien, also für einen professionellen Musiker, der nicht in deiner Band spielt, klingen alle 60 Takes exakt gleich. Das muss man auch dazu sagen, so. Aber man selber hat halt irgendwie, ey, man hat das Gefühl, man hat den Trick nicht gestanden. Und das ist natürlich jetzt bei der aktuellen Manta-Platte extrem geil, weil wenn du sagst so, ey, wir nehmen die Grundsongs halt einfach live auf, da musst du damit leben. Der Fehler wird zum Pinselstrich und das ist auch ein Gefühl, das hat mich so dermaßen befreit, dass sowohl Irinsch als aber auch mein Freund Ryan, der an den Controllern saß, am Mischpult gesagt hat so, ey, ist doch vollkommen in Ordnung, wie es ist, so, ne? Weil ich bin ja auch so ein Control-Freak, so sehr steif oft, was das angeht. Es muss aber alles perfekt. Also ich muss so weit gehen sagen, dass ich mich in der Produktion der aktuellen Manta-Platte komplett neu erfunden habe. Oder beziehungsweise es bringt mich zu dem Hanno zurück, der ich früher schon mal gewesen bin und der ich auch lieber bin. Und zwar nur so eine Zeit in meinem Kinderzimmer mit einem Mikrofon und einem Vierspurrekorder, wo es nicht um Perfektion, sondern um Attitude und Vibe und Feeling geht. Und diese ganzen Buzzwords, die ich jetzt gerade benutzt habe, die bedeuten halt auch was, weil auf jeden es ist Fall. Wirklich ein Unterschied. So, und das hat einfach, ey, und auf der Platte, ganz ehrlich, ey, da sind wahrscheinlich nicht weniger als 500 Fehler drauf.
Ja.
Die ich höre, die meisten anderen nicht, wenn man sich hinsetzt, vielleicht. Aber wie ich schon gesagt habe, ey, die Fehler gehören dann auch einfach dazu. Und wenn ich dann halt mal timingmäßig was verreiße oder, und dann reden wir vielleicht auch nicht davon, dass die zweite Hook 1 BPM oder 2 schneller ist, sondern vielleicht auch mal 7 BPM, weil wir halt einfach auch, also ne, wir haben ja versucht, die Platte einzuspielen mit einem Vibe, wie wir auch auf die Bühne gehen. Adrenalin, Aggression und solche Sachen. Und das tat diesen doch sehr simplen Songs, die ja auch bewusst so komponiert waren, sehr, sehr gut. Ne? Also mir hat das unglaublich Spaß gemacht und ich bin froh, dass ich mich darauf eingelassen habe, denn da kommen wir gleich drauf aufs Thema Equipment, um da noch ein bisschen tiefer in die Materie reinzugehen.
Da habe ich
denn
wir eine haben, Frage, das hab ja. Ich,
genau, wir haben das in den Interviews ja schon oft gesagt, so was man in den gängigen Musikmagazinen lesen konnte, aber das stimmt wirklich. Wir sind ins Studio gegangen und haben gesagt, wir nehmen die Platte mit dem auf, was wir finden. Also Irinsch hatte nicht mal eigene Drumsticks dabei.
Okay.
So, und das war mega, das hat ultra Freude gemacht.
Damit hast du eigentlich meine Frage schon beantwortet, weil meine Knee-Jerk-Frage wäre jetzt natürlich gewesen, okay, wenn ihr die Platte live eingespielt habt, hast du dann quasi auch ein Äquivalent deines Live-Rigs aufgefahren. Ich weiß natürlich, dass du live mittlerweile mit diesen Dimehead NAMM-Playern spielst.
Arbeitest.
Wo ich auch wirklich unbedingt einen, muss ich mir mal zulegen. Vielleicht auf dem Guitar Summit, wenn ich da bin. Jedenfalls, aber du hast die Frage ja schon beantwortet. Ihr habt mit dem gearbeitet, was da, finde ich auch mega
fast beantwortet, okay, ne? Ja. So, also natürlich haben wir mit dem gearbeitet, was da war. Ich habe aber meine eigene Gitarre mitgebracht, was ich auch, um diesen Oldschool-Vibe wieder reinzubringen, ich spiele ja sonst immer die ESP, die LTDs, Bariton, die man kennt, die ich immer habe, so, ne? Die Viper. Ich habe diesmal genau dieselbe Gitarre mitgebracht, mit der ich auch die erste Manta-Platte, die Death by Burning, eingespielt hatte. Die auch nicht mal Bariton ist.
Ja.
Einfach um, also wir haben auch nicht so eine tiefe Stimmung. Normalerweise sind wir auf A oder so und die neue Platte ist auf C. Mhm. So, weißt du, so, also was man mit einer normal skalierten Gitarre auch noch durchaus hinkriegt. Und das ist so eine umgebaute Tele mit einem Humbucker drin und einem P90er im Hals, die damals 215 Euro neu kostete. Irgendwie so eine Squire Special hieß die so. Also ein totaler Anker, wahnsinnig schwer und dementsprechend extrem bass-heavy und fetten Sound. Also finde ich super. Und auch mich da wieder bewusst limitiert. Also keine andere Gitarre. Für die Overdubs habe ich tatsächlich dann für die besagten DI-Spuren habe ich meine sehr, sehr geliebte Melody Maker benutzt, Gibson Melody Maker, auch auf C runtergestimmt, weil die mit dem P90er, weil die so den perfekten drahtigen Sound hatte, der sehr anders ist als die Hauptgitarre auf der Platte. Und wenn wir schon bei Equipment sind, so, du hast natürlich recht, die meisten Leute assoziieren mit Manta immer diese Petersburg Amps, mehrere 4x12er Boxen und so weiter. Das gibt es auf der Platte überhaupt ganz und gar nicht zu hören. Um nochmal eben kurz die Klammer aufzumachen und Klammer wieder zu schließen. Ich persönlich finde aber auch, dass ich erwarte von einer Band nicht, dass die bei einer Live-Performance immer exakt denselben Sound haben wie auf einer Platte.
Nö, gar nicht.
Solange der Sound geil und fett ist. So, ne? Und das können wir ja natürlich abliefern. Und wenn du magst, können wir gerne mal so ein bisschen Equipment-Dive machen. So, das habe ich noch nie so in der Gänze erzählt. Einfach mal das Setup einfach kurz beleuchten, weil das ist sehr schnell erzählt, was ich da im Studio benutzt habe. Und die Leute werden wahrscheinlich überrascht sein, weil wie gesagt, man kennt von mir diese riesigen Burgen. Ich bin da ins Studio rein und hab gesehen, so ja, das gibt's jetzt gar nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Und dementsprechend, ich habe ja immer ein Setup, was auf links und rechts aufgeteilt ist. Ich habe links einen Gitarrensound, rechts einen Gitarrensound und in der Mitte das Basssignal. Ja, und auf der linken Seite ist ein 65er Blackface Deluxe Reverb mit einer Ratte davor. Also ein 1x12er Amp, ja. Komplett auf 10 gedreht. Das Ding, so das krächzte, so auf 10 gedreht und mit einer Ratte davor. Und auf der anderen Seite ist ein 76er, glaube ich, Orange OR 120, auch nur durch eine kleine 1x12er Box mit einem Boss DS2 auf Turbo-Mode davor. Mhm. Und dann parallel als Sidechain einfach noch so, um das noch dreckiger zu machen. Und das dann hart links und rechts gepannt. Klar. Und um das dann noch dreckiger zu machen, habe ich durch einen Fender Champ, ich weiß nicht, ob du mit dem Champ vertraut bist, das ist so ein, auch ein alten Blackface, klingt super das Ding, ist aber nicht sonderlich laut, eher so ein, ja, so ein Übungsverstärker, auch ist ein 60ern mit einer Achtertröte drin, also wirklich klein, oder ein Sechser vielleicht, nee, ich glaube, es ist ein Achter.
Ja.
Und da halt natürlich richtig klassischen HM2 alles auf rechts vorgeknallt. Einfach nur, um das Signal noch ekliger und stressiger und noisiger zu machen, so. Und da haben alle Gitarren jeweils mit einem SM57 abgenommen. Normalerweise ist meine Gitarrenwand immer, dass ich auf jeder Gitarre links und rechts im Studio immer ein Röhr Bändchenmikrofon habe, ein MD421 gepaart mit einem SM57 und das sowohl links als auch rechts, plus Raummikrofone und so. Und diesmal, ey, das Album hätte eigentlich auch SM57 heißen können, weil wirklich alles, inklusive der Vocals, die habe ich dann nämlich einfach in meinem Schlafzimmer gemacht mit einem SM57, was ich für 40 Euro auf eBay gekauft hatte, original in der Hand in den Laptop eingebrüllt habe, die ganzen Vocals, also mit einem 40-Euro-Mikrofon. Und im Studio standen Mikrofone für wirklich $7,000. Ich sagte so, nee, das ist nicht der Vibe der Platte. Also so wirklich in die Hand genommen und wie so live reingebrüllt. Und dann die Vocals tatsächlich nochmal auch über einen aufgerissenen Deluxe Reverb halt einfach, damit die dreckiger klingen. Halt einfach so richtig geil das Mikrofon in den Gitarrenverstärker gesteckt. Mhm. Stumpf ist Trumpf. Und das dann auch wieder mit dem 57er aufgenommen. Und ja, das war also total geil. Da auch ganz großes Lob an Ryan. Ey, wenn ich bei mir zu Hause aufnehme, ey, ich gehe da mit einer Taschenlampe an die Speaker ran, mit einem Zentimetermaß, messe immer genau aus, damit es bloß keine Phasenprobleme gibt, wie weit die Kapsel von den Speaker-Membranen weg ist und solche Sachen. Ey, und der Typ ist da rein und meinte so, ach so, Linksgitarre, Rechtsgitarre, alles klar. Und nimmt dann so zwei 57er aus dem Regal. Und ohne Scheiß, stellt die da halt einfach vor. Mhm. So, weißt du, so kommt jetzt nicht mit Taschenlampe und diese, du stellt die da einfach so hin. So stellt, ja, da kommt dann das und ich sterbe 1000 Tode. Er meinte so, ey, mach dir mal keine Sorgen, wird geil.
Ja.
Und es ist dann halt auch mega geil geworden. Und auch noch ein paar Worte zum Schlagzeug vielleicht. Da war dann so ein Irinsches, ja, ist ja Yamaha-Endorser und der hat ja immer sehr große Kessel, 24er Kickdrum, 14, 16 oder sogar 16, 18 Toms und so. Riesige Becken. Naja, was halt da war, war so ein 60er Jahre Ludwig Beatles Ringo Starr Kit mit einer 20er Kickdrum und 12 und 14 oder 12 und 16 und meiner Meinung nach der beste Drum Sound, den wir je hatten. Jede Trommel nur mit einem Mikrofon, Kickdrum, ein Mic rein. Und ganz viel Mojo-Magie dieser Platte kommt halt einfach durch die ganze, weil der Recording-Raum war auch nicht groß und auch sehr schlecht voneinander getrennt. Die Gitarrenübersprecher in die Drum-Mikrofone und die Drum-Mikrofone in die Gitarrenmikrofone, es ist halt einfach, das ist das, was die wirklich Magic ausmacht und dieses Live-Feeling dann bringt. Und dann haben wir oben unters Dach, da war so ein Abstellraum, der war so verglast, da haben wir einfach so die Glastür aufgemacht, so, also ich sag mal so 3-4 Meter über unserer Recording-Ebene und haben da noch zwei Stereo, also zwei Mikrofone für einen Stereo-Mitschnitt reingestellt für so einen Raumsound, der eigentlich die ganze Zeit so klingt, als wenn man so, als wenn eine Band irgendwo spielt und du packst dein Ohr an die Wand, die so wackelt, so das Gerumpel mitnehmen. Und ey, ich glaube, die Grundspuren von der ganzen Platte waren 13 Tracks.
Ja, das ist geil.
Das war mega geil. Also du siehst, ich bin voller Feuer, wenn ich über die Platte rede, weil es war ein Experiment, was gut geklappt hat.
Ja.
Ansonsten, ach so, ganz kurz, um das eben zu beenden, sorry, die besagten Overdubs habe ich dann gemacht, wo ich dachte, okay, die Hook muss jetzt ein bisschen fetter werden. Mit einem Fender Drip Edge Bassman, ich glaube von 68 oder 67, und mit einem von mir modifizierten DOD Grunge Pedal davor.
Nice.
Und damit, das war dann auch ein Sound, brüllend laut. Ach, und den, ganz wichtig, aufgenommen durch eine 2x10er Box. Weil ich für die Overdubs nicht wieder die langweiligen 12er Speaker, sondern ich bin großer Fan von 10er Speakern. Das ist hier meine These. Fett kann jeder, aber eine Sache dreidimensional zu machen, dass so eine Hook wirklich fliegt und breit wird und abhebt, dafür sind 10er Speaker bei mir mittlerweile die Waffe der Wahl.
Es gibt hier gerade bei Guitar Center Used ein 70er Jahre 6x10er Sound City Guitar Cab und ich bin sehr, sehr versucht, mir das rauszulassen.
Sind meiner Meinung nach für Aufnahmen zu viele Speaker. Mhm. So, weil die werden durch die schiere Anzahl einfach, wird das trotzdem sehr groß und fett klingen. Das ist ja, du hast ja auch in der Bassbox 8x10er und so, ne? Also wenn du wirklich irgendwie sehr pointiert, auch übrigens perfekt für so richtig bissige Black Metal Overdubs oder so Lead-Gitarren oder so, denn ey, ich kann dir den Link nachher schicken. Es gibt jemand, der baut die per Hand, die sehen dann nicht geil aus. Ich habe die natürlich lackiert oder so, brauchst du aber nicht. Und da packst du einfach 2 10er Speaker deiner Wahl. Aber für mich ist eine 2x10er Gitarrenbox das Perfekte für Overdubs. Zumindest bestimmte Richtung.
Ja, interessant.
Weil die halt einfach fokussierter klingt. Mhm. So, die ist sehr, extrem in your face.
Du hattest auch gerade noch was Interessantes gesagt, und zwar, dass der Recording Engineer die Gitarrenmikros einfach hingestellt hat, sozusagen, in Anführungszeichen. Und das habe ich hier, glaube ich, auch schon mal in einer früheren Folge angesprochen. Da habe ich vor Ewigkeiten mal diese Studio-Videos von Steve Albini gesehen, der hat so ein paar, ja, so, ich will es jetzt nicht Tutorials nennen, aber einfach so ein paar Videos dazu gemacht, wie er Sachen
aufnimmt. Ich kenne die Dinger, ja.
Und ich weiß noch, als ich zum ersten Mal das zum Gitarrenaufnehmen gesehen habe und was das für mich auch nochmal für ein Aha-Moment war irgendwie oder ein inspirierender Moment, nämlich das Erste, was er sagt, ist: A working distance for a guitar microphone is 12 inches. Und dann stellt er das Mikrofon 12 Zoll vom Guitar-Cab weg. Und wenn du, wer sich mit Metal-Aufnahmen auskennt, weiß, dass man einen SM57 quasi in den Speaker reinrammt, ja, in den V30 sozusagen. Und das sind so Sachen, die mir viel zu denken gegeben haben, weil das für mich so ein Aha-Erlebnis war, wo ich mir dachte, so, okay, eigentlich gibt es keine Regeln, solange du deine Phasen irgendwie im Griff hast. Kannst du ja eigentlich machen, was, ja, du willst, nicht, ne? Und das, ich meine, jetzt habe ich leider Gottes trotzdem nicht mit Mikrofonen dann schlussendlich meine Gitarren aufgenommen aus Gründen, aber das, auch das hat mir viel, das hat mir so einen gewissen Spirit oder hat mich inspiriert zum gewissen Spirit, eben dass Experimente wichtig sind und das oder auch richtig sind sozusagen und bei einer Aufnahme davon total profitieren kann. Und das habe ich dann in anderen Wegen auch in die Nightmare-Aufnahme jetzt mit eingebracht, wie zum Beispiel, du hast auch über Pickups gesprochen. Ich habe die Gitarre, mit der ich alle Rhythmusgitarren eingespielt habe, hat Jazzmaster, also es ist eine Jazzmaster mit Jazzmaster Pickups drin. Das sind zwar EMG Jazzmaster Pickups, was den Vorteil hat, dass die noiseless sind, aber natürlich klingt es komplett anders als die High-Output-Humbucker, die ich sonst benutze für alles. Und ich habe auch ich habe ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, dass ich gequad-tracked habe, die Gitarren. Und ich habe die Hauptgitarren habe ich mit einem High-Gain-Pedal gemacht, dem Total Distortion Worship. Die zweite Spur allerdings habe ich mit einem Pedal gemacht, das nennt sich Halbert. Das ist von Electronic Audio Experiments und das ist eigentlich eher so ein Overdrive-Pedal, was so ein Clanky-Mode hat, weil der Typ, der diese Pedale baut, der ist so ein Noise-Rocker, der steht halt sehr auf so Shellac und so Zeug, die ja einen sehr plärrigen, Clanky-Gitarrenton immer hatten, und der hat diesen Clanky-Mode und dieses Pedal eingebaut, und ich habe damit zum Beispiel dann die zweite Rhythmusgitarre eingespielt, und das klingt ganz alleine furchtbar. Das kannst du, also wirklich, wenn das der einzige Gitarrensound wäre, wäre das unhörbar. Aber das reinzumischen in den etwas dunkleren High-Gain-Sound des anderen Pedals, sorgt halt für, gerade bei den hohen Saiten, für so einen ganz interessanten Twang irgendwie, der teilweise fast so Western-Gitarrenmäßig klingt. Und das ist natürlich, wenn du irgendwie so dissonante Akkorde spielst und die hohen Saiten diese dreidimensionale Brillanz auf einmal haben, die eben nicht ganz so komprimiert durch hohe Distortion ist sozusagen. Das macht natürlich für die Aufnahmen einen großen Unterschied irgendwie. Und das ist, da habe ich auf jeden Fall viel rumexperimentiert, bevor ich mich dann quasi entschlossen habe, was ich schlussendlich benutze für die Rhythmusgitarren. Aber das war so mein Ding. Ich hatte erst nur die High-Gain-Gitarren beim ersten Song, den ich komplett geschrieben und aufgenommen habe, und merkte, dass mir das alles zu flat klingt irgendwie. Ne, und das war dann der Ansatz, wo ich mit dem anderen Gitarrensound dann quasi gequartracked habe. Ansonsten, ja, wie man sich denken kann, bei mir waren wirklich alle Sounds pedalbasiert. Ne? Ich habe den Rev D20 als Plattform-Amp benutzt und habe dann alle Sachen mit verschiedenen Pedalen, alle Sounds mit verschiedenen Pedalen gemacht. Ich habe zum Beispiel das Plumes von Earthquaker Devices, ist auch so ein Overdrive oder Tube Screamer Verschnitt, habe ich zum Beispiel für Low Gain Tones benutzt. Der hat so einen Blues Driver mäßigen Modus irgendwie, und damit habe ich dann mal in der Mittelstellung der Jazzmaster Pickups und mit so einem Treble und Low End Boost im Circuit der Gitarre habe ich so Low Gain Sounds gemacht, die so total nasty und super twangy klingen. Sounds, die man so auf einer Nightmare Aufnahme auf jeden Fall noch nicht gehört hat. Dann habe ich noch ein, also Verzerrpedale habe ich, muss ich mal kurz zählen. Ich habe hier ein Foto. 1, 2, 3, 4 oder Drive-Pedale. Ne? Mit Drive oder vier verschiedene Drive- und Zerrpedale benutzt, um verschiedene Zerr-Sounds halt zu machen irgendwie. Ne? Und das ist natürlich ein starker Kontrast zu, hier ist mein 5150-Profil auf dem Camper, mit dem jetzt alle Gitarren einfach eingespielt werden und Bums ist die Sache vorbei sozusagen. Also das hat wirklich viel, das hat einfach viel Spaß gemacht, Sounds zu finden und die ganze Klangfarbe der Aufnahme dadurch komplett zu verändern irgendwie. Und ansonsten, dass ich ein paar Effekte habe ich auch benutzt. Ich habe zum Beispiel zum ersten Mal über tatsächlich eine High-Gain-Rhythmus-Gitarre ein Chorus-Pedal gelegt, was auch ziemlich cool war.
Großer Chorus-Freund.
Ich bin auch großer Chorus-Freund, benutze ich gerne mit Low-Gain oder cleaneren Gitarren, wenn ich so rumspiele, aber ich habe tatsächlich Chorus auf eine also brutal verzerrte High-Gain-Gitarre gepackt, um einen etwas melodischeren Part, um dem so ein bisschen so einen Typo-Negative-Vibe zu geben oder so, weißt du?
Bei der aktuellen Manta-Platte glaube ich auch, dass das das erste Mal ist, dass man so Modulationseffekte auch so richtig raushören kann. Also ich habe viel Phaser benutzt.
Okay.
Viel Phaser benutzt. Oft aber auch nur so subtil, ein bisschen Chorus. Auch so das Billigste vom Billigsten, was ich halt einfach im Studio gefunden habe. Einfach, ja, ist das ein Phaser-Pedal? Alles klar, nehmen wir. So, war super. Ich bin ein großer Phaser-Freund. Also auch geil, wenn der so übertrieben ist und so. Also ja. Es ist halt einfach so ein obnoxious, das nervt auch geil schnell. Aber irgendwie positives Nerven. Ich finde, das nimmt viel Raum ein. Und Flanger finde ich auch geil. Also ja, so Chorus, Phaser, Flanger finde ich alles total super.
Weißt du, am Ende des Tages, was mich dieser ganze Prozess auch gelehrt oder was er mir gelehrt hat, ist so ein bisschen, manchmal denke ich mir, dass das Endgame dieser ganzen Experimente eigentlich wäre, eine Nightmare-Platte aufzunehmen mit Gitarrensounds wie auf der In Utero. Weißt du, ich meine, wenn du irgendwann so völlig, völlig Genre und typische Sounds benutzt und halt trotzdem eine geile Platte draus machst, weil das ist so eine Sache, die mir auffällt, wenn ich mir sowas wie In Utero anhöre. Du hast halt du hast halt fast in jedem Song einen anderen Gitarrensound oder es gibt eine Anzahl an verschiedenen Gitarrensounds.
Das trifft es sehr. Das ist nämlich bei der In Utero auch gar nicht so wahnsinnig viel, kann man sich gut reinlesen. Mhm. Aber ich weiß genau, was du meinst. Die sind alle sehr voneinander getrennt. Genau. Und dementsprechend hat man so richtig das Gefühl, ah, jetzt kommt wieder der Sound, dann kommt wieder der Sound und so weiter. Das ist schon, ist nicht so eine große Mischpoke, sondern einfach so ein Matsch irgendwie. Sondern es ist sehr, wie sagt man, stilsicher gewählt.
Auf jeden Fall. Aber was mir daran imponiert ist, dass wenn du die Platte hörst, du hast zwei Erfahrungen gleichzeitig. Die eine ist, wenn du auf Gitarren total hörst, dass dir das natürlich auffällt. Die andere aber ist, wenn du die Platte einfach, wenn du dich einfach zurücklehnst und die Platte hörst, dass die trotzdem homogen ist. Und mein Vibe früher war, bei Aufnahmen grundsätzlich, auch bei Metal-Aufnahmen speziell oder bei Sachen, die ich mit meinen Bands gemacht habe, war der Vibe eigentlich immer, ey, ich will, dass es zumindest homogen klingt. Ich will jetzt nicht auf einmal in Song XY einen anderen Rhythmus-Sound hören oder so. Wir haben dann Ausnahmen gemacht. Ich weiß noch, auf der ersten W-Farm-Platte zum Beispiel waren zwei Songs, wo wir, wo die Drums deutlich natürlicher gemischt waren, weil die Songs doomiger waren irgendwie. Ja, und dann wurde so ein bisschen das Attack entschärft und so weiter und so fort. Die Songs klangen dadurch ein bisschen runder. Aber grundsätzlich war mir immer Homogenität total wichtig. Und da bin ich ehrlich gesagt jetzt auch so ein bisschen, ich finde, man kann da auf jeden Fall ein bisschen Zugeständnisse machen und kann sich da auch ein bisschen von befreien. Und am Ende ist es wahrscheinlich, weißt du, das Allerwichtigste am Ende ist wahrscheinlich, dass du für alle Rhythmusgitarren zum Beispiel das gleiche Cab benutzt. Ja, weil das die letzte EQ-Schablone ist, durch die dein Gitarrensound geht. Und alles, was davor passiert, wird trotzdem durch diese Schablone gepresst am Ende des Tages und gibt dir wahrscheinlich schon ein gewisses Maß an Freiheiten, da auch rumzuexperimentieren. Ein Pedal, was ich noch total abgefeiert habe, was ich entdeckt habe, kurz bevor ich den letzten Song geschrieben habe, das ist so ein Pedal, wo Reverb durch Distortion gejagt wird. So. Und damit habe ich dann im letzten Song auch noch echt viel gemacht, wo du so ganz verschiedene Sound, also da gibt es auch einen Modus, da gibt es einen Reverb-Modus, der so einen ganz leichten Chorus-Effekt drauf hat. Und da habe ich einen sehr vibigen, fast clean Part mitgespielt und am Ende des Songs so einen Drone-Riff irgendwie mit dem gleichen Pedal gemacht, wo du niemals raushören würdest, dass der Sound aus der gleichen Kiste kommt irgendwie.
Wie heißt denn das Pedal? Wäre ja ganz interessant.
Das heißt Decay Cascade und ist von Normal Devices. Das ist, die sind aus Kanada, die haben nur ein Produkt, das ist echt das einzige Pedal, was die machen. Aber das ist ein Pedal, wenn ich das anmache und mich mit einer Gitarre hinsetze, dann vergeht eine Stunde, ohne dass ich auf die Uhr gucke. So, weil das Pedal so unfassbar viele verschiedene Sounds machen kann, aber alles eben so vibey ist irgendwie, dass man sich da schön drin verlieren kann. So. Aber es ist aber am Ende des Tages auch sehr, sehr useful und klang aufgenommen extrem geil und hat mir einfach noch ein paar Ideen auch für Songwriting entlockt. Und das ist eigentlich auch nochmal, das ist so meine letzte Eingebung auf jeden Fall. Ich habe auch wirklich dank verschiedener Sound-Experimente waren Teil der Kreativarbeit dieses Mal. Und das war noch nie so bei mir beim Aufnehmen.
Du hast vor ein paar Minuten noch, hast du Steve Albini erwähnt. Ich bin auch riesiger Fan der In Utero-Platte. Ich mag an den Gitarren insbesondere, dass die Gitarren so wunderschön klingen, aber in ihrer Härte trotzdem total rund und weich sind. Und das merkt man daran, dass es natürlich ein Analog-Recording ist, aber vor allen Dingen, dass das ein wunderschöner Raum ist, in dem da aufgenommen wurde. Man hört den Raumklang. Und das ist natürlich, was du mit Impulse-Responses klar simulieren kannst. Aber ich glaube, ein ganz großer Teil der Magie der aktuellen Manta-Platte ist halt eben auch der Raumsound. Nicht, weil es ein geil klingender Raum ist, sondern weil man den Raum richtig hört. Ja. Also man hört richtig, wie da alle Instrumente ineinander übergreifen und ineinander greifen überhaupt so. Und das ist natürlich mit Impulse Responses schwer hinzukriegen. Da bin ich großer Freund von. Und nochmal ein, zwei Takte zu Steve Albini. Du sagtest in dem Video, sagt er hier 12 Inches, das ist so muss eine Gitarre klingen. Das ist mein Problem mit Steve Albini.
Nein, er gibt mehrere Beispiele tatsächlich. Also das ist
ganz genau, aber ich finde immer, wenn ich was von Steve Albini sehe, der Typ nimmt sich selber sehr, sehr, sehr ernst. Und das ist auch gut. So, er hat ja auch wunderbare Platten gemacht. Ich will nur ganz klar Sachen, so nur weil Steve Albini was sagt. Das sagt dann halt auch niemand anders außer Steve Albini. Und das mag für ihn total gut funktionieren, aber am Ende des Tages gibt es auch ultra geile Platten. Genauso wie jetzt meine letzte Platte, wo man halt genau wie du sagtest, das SM57 halt einfach an den Speaker drückt und fertig. So, weißt du, wie ich meine? Ich will nur sagen, das ist ja das Schöne am Komponieren beziehungsweise am Aufnehmen, an der kreativen Arbeit im Studio, dass es halt eben einfach überhaupt keine Regeln gibt, dass du machen kannst, was du willst.
Das ist aber auch genau das, was ich aus dem Video rausgehört, muss ich dazu sagen. Also ich fand nicht, dass das Video von ihm rechthaberisch oder bestimmt wirke, sondern das war so für ihn, das ist seine Baseline, aber in dem ganzen Video, er stellt dann das Mikrofon auch irgendwann 10 Meter vom Amp weg und es klingt trotzdem geil. Also es wirkte tatsächlich.
Aber Steve Albini sagt zum Beispiel auch, famous quote, SM57 is no microphone. Mhm. So, weißt du, wie ich meine? Okay. So, das ist halt full of himself. So, und ich weiß, ultra geiler Typ gewesen. Und ich will nur sagen, so ich habe Freunde, die haben mal bei Steve Albini aufgenommen und meinte ich so, wie war's? Und dann meinten sie so, genauso wie du denkst, dass es gewesen ist. Und das war dann auch Antwort für mich genug, so, weißt du, also der macht so seine Sachen schon sehr, wie Steve Albini das macht und das ist auch noch mega, mega geil, hat sein Fame zurechtbekommen. Es ist auch sehr interessant, ich habe ja hier schon mal das Serve the Servant, diese Nirvana-Biografie vom Nirvana-Manager erwähnt. Sehr, sehr lesenswert. Und da geht's halt auch viel um Steve Albini eben so, dass er halt die in YouTube gemischt hat und die Band und die Plattenfirma war mit dem Mix nicht so richtig zufrieden. Und er war dann sofort so, ja, ich lasse jetzt meinen Stift fallen, ich mache nichts mehr, so muss das klingen und so finde ich das geil und wenn ihr das nicht wollt, bin ich raus. Weiß ich jetzt auch nicht, ob man sich damit nur gefallen tut, so, aber das ist dann halt auch Steve Albini in a nutshell, ist auch cool, so, aber das ist so, für mich, ich glaube, das wäre für mich nicht der perfekte Partner zum Arbeiten.
Ja, fair enough, man muss aber allerdings auch dazu sagen, dass sich Steve Albini wohl in den letzten paar Jahren stark verändert hat, und zwar ist er von vielen seiner Hardline-Überzeugungen anscheinend etwas abgerückt, also auch generell, der hat ja auch früher, ich sag mal, auch andere edgy Kommentare gemacht. Und bei Steve Albini hat tatsächlich so ein bisschen eine Aufarbeitung stattgefunden, wo der sich auch mal irgendwo hingesetzt und gesagt hat, ja, hier habe ich ziemlich Mist gelabert. So, ich weiß nicht, wie sehr sich das auf seine Recording-Sache jetzt übertragen lässt. Ist mir auch egal. Im Grunde genommen, für mich war das Video eher nicht eine Anleitung, was richtig ist, sondern eher, dass es meinen Horizont erweitert hat, um die Vorstellung, dass man viel, viel mehr experimentieren kann und dass es extrem viele Wege gibt, geile Gitarrensounds einzufangen, weil er ja auch so viele verschiedene Wege zeigt. Also der stellt auch irgendwann so einen Speaker mit, das sieht aus wie so ein Mikroamp mit einem 3-Inch Speaker, stellt er irgendwo auf einen Stuhl und dann stellt er halt 3-4 Meter weit weg ein Mikrofon hin und irgendwie klingt die Gitarre geil, so, weißt du? Also das ist, ich habe es auf jeden Fall nicht so als, wie soll ich sagen, von oben herab condescending.
Nein. So mit, aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will.
Den Ruf hat auf jeden Fall auf, was du sagst, auf jeden Fall, ja.
Weil für manche Leute irgendwas total gut funktioniert.
Ja, sicher.
So, letztendlich kocht eure eigene Suppe. Ja. Wenn ihr das mit Leidenschaft macht, kann das eigentlich überhaupt nicht scheiße werden. Und noch ein Wort zu Steve Albini, was mir am ihm, rest in peace, am allerbesten gefällt an seiner ganzen Musikkarriere, dass er vor ein paar Jahren halt auch einfach, der ist ja halt auch einfach professioneller Pokerspieler gewesen und hat $196.000 gewonnen. Ich glaube, das war sein letzter Big Win. Also auch beim Pokerspielen sehr, sehr gut gewesen.
Ja.
Und Simon, so würde ich verbleiben. Wenn ich es mir aussuchen könnte, jetzt $196.000 beim Poker zu gewinnen oder eine neue Platte zu produzieren, würde ich, glaube ich, den Pokergewinn mitnehmen.
Weißt du was? Ich habe eigentlich noch ein anderes Fazit und darüber habe ich auch viel mit der Band gesprochen in den letzten Wochen. Ich würde sehr gerne mal wieder eine richtige Studioerfahrung haben.
Fair enough.
Und der Witz ist, bei dieser Aufnahme machen wir sogar noch mehr DIY, denn Paul nimmt dieses Mal auch seine Drums in seinem eigenen Raum auf. Er kriegt zwar Hilfe von Marc, der mit uns auch schon Studio-Drums aufgenommen hat. Der hilft ihm so ein bisschen beim Engineeren irgendwie. Aber auch dieses Mal ist es wirklich so, dass jedes Instrument DIY aufgenommen wird. Und in unseren eigenen Räumlichkeiten sozusagen und mit unseren eigenen Mitteln. Und das finde ich total cool, aber gleichzeitig wäre es mir total viel wert, mal wieder in Studio zu fahren, da die Gitarren einzuspielen und da alles aufzunehmen, Vocals, Drums, Gitarren, Bass und sich auch beim ja, bei, an diesem Prozess einfach auch mal wieder erfreuen zu können. Denn ich sag mal, ich habe jetzt glücklicherweise was gefunden, was mich motiviert hat beim Prozess. Ja, einfach viele Soundexperimente in einer neuen Umgebung. Ja, andere Mittel, andere Wege und hat mich natürlich schon dadurch auch inspirieren lassen. Aber ich glaube, so diese klassische Studioerfahrung, die hatte ich jetzt seit 2010 nicht mehr. Seit 15 Jahren schon nicht mehr. Seit 15 Jahren habe ich Gitarren DIY oder, naja, DIY eingespielt.
Was ich am Studio am besten finde, in so einem klassischen, ja, Studio-Kontext, dass wenn da ein guter Engineer oder ein guter Freund oder Produzent sitzt, dass da auch jemand ist, der einfach aufpasst, dass man sich nicht verrennt.
Ja.
Weil zu Hause hat man natürlich die Chance, wie du sagst, ich habe dieses Riff jetzt 60 Mal eingespielt, es klingt immer gleich und bin trotzdem nicht zufrieden. Oder ich denke, dass jede Gitarre, jeder Gitarrensound aus 12 verschiedenen Mikrofonsignalen bestehen musste. Ich bin großer Freund davon, wenn einen auch jemand mal also im positiven Zahn zieht und sagt so, Alter, mach doch einfach geil, lass knacken, Alter. Hau eine Tasten, wird schon werden.
Auf jeden Fall.
Simon, danke fürs Gespräch, danke fürs Genörde. Ich hoffe, ihr habt was gelernt da draußen. Bleibt uns treu, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Serve one master. That is destruction.